Der Predigttext für heute Morgen steht im Hebräerbrief im 4. Kapitel und es sind nur 2 Verse, aber einer hätte auch schon gereicht bei solchen Worten. Hören Sie zu. Hebräer 4, Vers 12 und 13. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, es ist alles bloß, nackt und entdeckt vor seinen Augen, von dem reden wir. Also heute einmal nichts Weiches, Tröstliches, Zuspruch, sondern Anspruch. Hier wird zugepackt, angegriffen, das Wort als Schwert. Gerade wir Deutschen haben leider eine traurige Geschichte hinter uns. Sie geht immer noch weiter. Was das angeht, das Wort Gottes zu verharmlosen, indem wir uns als Richter über dieses Wort stellen und nicht mehr es als Richter über uns akzeptieren, indem wir das Wort kritisieren, scheiden und unterscheiden, anstatt dass es uns kritisiert und scheidet wahre und falsche Motive und in uns Unterscheidung bewirkt. Das begegnet einem bis hinein in Humor und Witze. Es ist nicht zufällig so, dass ausgerechnet ein deutscher Theologe es ist, in dem Witz von dem amerikanischen Christ, der in Kalifornien zum Glauben gekommen ist und nun am Strand entlang geht und begeistert seine Bibel liest, weil er das erkannt hat, dass es lebendiges Wort ist. Und zwischendurch, das ist nun das typisch amerikanische, in Begeisterungsrufe ausbricht, Halleluja, praise the Lord und so weiter, wie Sie das alle kennen und mehr oder weniger mögen. Und dann kommt ein deutscher Theologe da am Strand auch entlang, er ist wohl auf einer Gastvorlesung im Ausland und ist von diesem Enthusiasmus sehr verärgert, möchte ihn zurück auf die Nüchternheit bringen und spricht ihn an, was hast du denn da gerade für eine Bibelstelle? Und der Amerikaner sagt, oh Gott ist so groß, ich lese gerade, wie er die Israeliten durchs Rote Meer geführt hat, trockenen Fußes. Sagt der Theologe, naja, weißt du, das ist nicht so großes Wunder gewesen, an der Stelle war das Wasser ja nur mal gerade knietief. Oder höchstens die Waden oder so. Oh, ja, da war der erste Dämpfer schon da an der Freude über das Wort Gottes und was es bewirken kann. Und sie verabschieden sich, gehen jeder in ihre Richtung. 300 Meter weiter fängt der Amerikaner schon wieder an. Halleluja, praise the Lord, Gott ist so groß. Na, der Theologe sagt sich noch einmal, gehe ich hin und geht ihm nach und sagt, an welcher Stelle bist du denn jetzt angelangt, dass ich dir das mal richtig erkläre? Und da sagt der Amerikaner nur, oh Gott ist so groß, er hat die Ägypter in knietiefem Wasser ersäuft. Das ist ein großes Wunder. Und die Moral von der Geschichte ist eben doch, trotzdem wir natürlich alle mit Recht lachen, dass ich in größere Schwierigkeiten komme, wenn ich die Bibel kritisieren will, weil eben alles miteinander zusammenhängt. Und wenn ich an einer Stelle anfange, komme ich kaum mehr bis zum Ende. Es ist die Erfahrung von vielen Seelsorgern, dass Menschen, die in der Verkündigung sind und mit den ersten Kapiteln der Bibel ihre großen, großen Schwierigkeiten haben, kaum mehr Menschen zur Wiedergeburt führen können. Denn Jesus ist ja gekommen, um das aufzuheben, was dort geschah, der Mensch, der gut aus der Hand Gottes hervorging, in Sünde gefallen. Dazu ist Jesus gekommen, dieses Geschöpf wieder mit Gott zu versöhnen. Also heute nicht ein bisschen Schonung, sondern vielleicht ging es Ihnen auch so, fast geschauert hat man bei diesem Bild, ein Schwert dringt durch, ganz scharf, bis dass es scheidet, unsere wahren Motive bloßlegt. Und da das alles Beispiele braucht, damit wir das verstehen und nachvollziehen können, das ist ja alles andere als harmlos, solch einem Wort zu begegnen, das mich bis ins Innerste trifft. Deswegen auch heute Beispiele. Kein Wunder, dass manche Leute nicht den Weg hierher finden in diese Kirche. Da ist schon jemand, der ein großes Interesse hat, den Leuten das nicht zu ermöglichen. Denn hier begegnet man ja dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist wirksam. Und das möchte der Feind des Wortes Gottes nicht. Das vielleicht mal als ein tieferes Motiv dessen, was wir so oft erleben, wenn wir hören, auch sonntags, da ist halt was anderes wichtig. Gerade das Erste hier, das Wort Gottes ist lebendig. Das ist das Gegenteil davon, dass ich es behandeln könnte als totes Objekt, als Material, das ich analysieren und bloßlegen kann. Es behandelt mich, die Bibel ist ein Subjekt, die Bibel ist ein Wesen, eine Stimme hat sie und sie ist lebendig, diese Stimme. Und mir ist dabei eingefallen, wie jemand das mal erlebte, dass das Wort Gottes in mich aufgenommen werden muss. Das ist leider wieder etwas mit Kritik an Deutschland verbunden, aber das macht nichts, weil wir können das ruhig vertragen. Corrie ten Boom, die holländische Christin, die Jüdin, die dann Judenchristin wurde, erzählt, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg eingeladen wurde, Vorträge zu halten, und sie kam dabei auch in ein Frauenkonzentrationslager in Deutschland. Und da war es nun andersherum. Hier wurden NS-Führerinnen gefangen gehalten von der Besatzungsmacht. Frauen, die vorher andere, und zwar in Ravensbrück auch Corrie ten Boom, gefangen gehalten hielten. Und sie findet dort auch Aufseherinnen aus ihrer Abteilung, dem Lager, in dem sie selbst als Judenchristin eingeschlossen war. Stellen wir uns vor, nun sind sie Gefangene, Corrie ten Boom kommt als Freie zu ihnen, besucht sie, ist aber gekommen, nicht um den Tod zu bringen, wie diese dem Tod verfallenen Menschen damals, die dem Tod gedient haben, sondern um den Weg zum Leben zu zeigen und den im Hass Gefangenen den Weg in die Freiheit. Aber es ist überhaupt nicht leicht für sie, die Menschen zu erreichen, das Wort Gottes lebendig für sie werden zu lassen. In einer Arbeitsbaracke sitzen sie vor Frau ten Boom. Jeder hat aus ihrer Baracke einen Stuhl mitgebracht. Die Gesichter sind düster wie eine Wand und wie wenn man zu Mauern redet. Alles tot. Sie betet fortwährend, dass die Liebe Gottes sie erfüllt und dass sie durch sie hindurchstrahlt, aber sie liest auf den Gesichtern nur Abwehr und Bitterkeit. Alle haben sie Bibeln bei sich, weil das so angekündigt war, und sie wissen anscheinend auch nicht schlecht Bescheid, denn wenn Corrie ten Boom einen Text zitiert, dann finden sie ihn ziemlich schnell. Nachdem sie nun zweimal ins Lager gekommen ist, spricht sie mit der Kommandantin darüber und sagt, was ist bloß los? Ich bekomme keinen Kontakt. Ich bekomme keinen Zugang zu diesen Leuten. Die Kommandantin lacht nur und sagt, ja, die Frauen haben mir in ihrer Abwesenheit erzählt, woran das liegt. Diese Holländerin, sagen sie, spricht zu einfach für uns Deutsche. Wir sind doch kulturell hochstehend und wir sind auch tief theologisch. Ich fürchte, sie liegen einander einfach nicht. Das wird kaum was werden. Aber sie können es noch einmal probieren, denn dreimal dürfen sie ja kommen. Zu Hause betet Corrie ten Boom, Herr, ich bin für diese nationalsozialistischen Frauen zu hochstehend, nicht hochstehend genug. Ich bin nicht tief theologisch genug. Was soll ich tun? Und Gott antwortet mit einem Wort. Sie hört ein Wort, Schokolade. Sie versteht überhaupt nichts. Schokolade? Ist das eine Antwort? Und dann versteht sie, sie ist ja im Besitz von ein paar Schachteln Schokolade. Und das war damals natürlich etwas, was es im Nachkriegsdeutschland erstmal nicht gab, schon vor allem nicht in einem KZ. Fröhlich geht sie das dritte Mal hin, wieder Abwehr auf den Gesichtern, aber sie beginnt ihren letzten Besuch mit den Worten, heute habe ich eine Überraschung für uns mitgebracht. Und sie zieht Schokolade aus der Tasche. Oh, wie sich die Gesichter da auf einmal verändern, wie sie leuchten und wie der Bann gebrochen ist. Manche möchten sogar, dass sie ihren Namen und ihre Adresse in ihre Bibeln schreibt. Und als sie dann anfängt zu sprechen, sagt sie, niemand von Ihnen hat mir etwas über diese Schokolade gesagt. Widerspruch, doch, wir haben Danke gesagt. Corrie ten Boom meint aber, nein, aber niemand hat mir erzählt, dass die Schokolade in Holland hergestellt ist, aus Kakao, Zucker, Milch und Vitaminen besteht. Sie haben einfach getan, was ich geplant hatte. Sie haben das getan, was beabsichtigt war. Sie haben die Schokolade gegessen. Sie haben sie verinnerlicht. Sie haben sie in sich aufgenommen. Und sehen Sie, mit diesem Buch, und jetzt holt sie die Bibel raus, ist es genauso. Das, womit ich viel Zeit in meinem Studium zugebracht habe, ist natürlich wissenschaftlich die Bibel als Objekt behandelt. Nach Autorenschaft, Umgebung, Umwelt, Herkunft, einzelnen Fäden nachgegangen, zu Fragen und so weiter und so fort. Aber wirksam für mein Leben, für mein geistliches Leben, für den inneren Menschen, wie es die Bibel sagt, wird sie dadurch doch noch lange nicht. Das wird sie eben erst, wenn ich sie wirken lasse, indem ich sie verinnerliche, in mich aufnehme, esse und dann tut es seine Wirkung, das Wort Gottes, wie ein Same in gutem Land. Verdauen geht in Blutkreislauf über und gelangt auf verschiedene Kanäle an die Plätze und tut seine verändernde jeweilige Wirkung, kräftigend und lebensspendend. Und Gottes Geist wirkt plötzlich und die Frauen sind ganz Ohr und sie spürt, jetzt beginnt das, worum sie gebetet hat. Gottes Wort wird lebendig, ist plötzlich kein totes Buch mehr. Ein Buch wie jedes andere, wenn ich es ins Feuer werfe, gibt es keine Stichflamme. Es brennt ganz normal runter. Was ist das Geheimnis dieses Wortes? Warum ist es lebendig? Weil es eben Wort Gottes ist und Gott lebt. Gott hat Kraft, Gott ist Wirklichkeit und deswegen ist er auch wirksam durch sein Wort. Komme ich direkt in Kontakt mit seinem Geist. Und der kann wirken, weil er Wirklichkeit ist. Wirken kann nur etwas, was Wirklichkeit ist. Ein weiteres Beispiel für das Wort kräftig. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Andere Übersetzung wirksam. Wer von euch Konfirmanden hat schon Mark Twain gelesen? Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Liest man heute vielleicht nicht mehr so, aber trotzdem heißer Tipp. Das sind noch wirkliche Abenteuer. Und von Mark Twain ist ein gutes Wort, ein guter Satz überliefert, den er in der Begegnung mit einem bibelkritischen Menschen hatte. Mark Twain hat gesagt, als er einem Mann begegnet, der sich über die Bibel beschwerte, wie wir das ja so gut kennen, man bekäme nur schwer verständliche Sätze zu lesen und das sei doch alles oft sehr ärgerlich und wirklich unverständlich und so weiter. Mark Twain hörte sich alle diese Beschwerden an, schwieg, vielleicht machen Sie es auch mal so wie er, schwieg ein paar Atemzüge und antwortete dann ganz bedächtig: Ja, tut mir leid, aber mir bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Schwierigkeiten, Bauchschmerzen, sondern diejenigen, die ich verstehe. Nochmal, ja? Mir bereiten nicht die unverständlichen Stellen Schwierigkeiten, sondern die, die ich verstehe. Wer kennt das? Dass ein Wort festsitzt, dass es auf mich zufliegt wie ein Pfeil, dass es durchhaut wie ein Schwert und ich sitze da und merke, das bin ich oder das ist für mich. Das ist das, was Gottes Wort in uns bewirken möchte. Pädagogisch ist es auch völlig richtig, dass ich mir nicht ständig Kopfschmerzen und Zergrübelung mache durch die Stellen, die ich nicht verstehe. Ich möchte ja hier auch heute Morgen nicht falsch verstanden werden. Ich bin ein Vertreter dieser Christen, die sehr wohl der Meinung sind, dass es ein ganz berechtigter Wunsch des Menschen ist, auch zu verstehen, was er glaubt. Ich kann gar nicht glücklich werden in meinem Glauben, wenn ich nicht auch nach und nach immer mehr etwas verstehe von dem, was ich glaube. Ich kann nicht glauben, was ich nicht verstehe. Der Wunsch ist völlig in Ordnung, aber das darf mich doch nicht abhalten, an den Worten Gottes nach und nach Folge zu leisten und sie in mir wirken zu lassen, die ich verstanden habe. Nur indem ich die, die ich nicht verstanden habe, ständig vorschiebe und damit die kräftigende Wirkung der übrigen für mich vernachlässige und die Wirksamkeit nicht zulasse, weil ich mich gegen andere Worte sperre. Es ist ein langer Weg durch die Bibel und die Bibel ist kein Mittelgebirge, sondern ein Hochgebirge, eine Eiger Nordwand, die sich in Nebel und Schnee und Eis manchmal schwer und unzugänglich gebärden kann. Aber das gibt immer in unserem Leben, erinnern Sie sich mal, diese Stellen in der Bibel, die ich verstanden habe, da sollte ich weitergehen, da sollte ich dann auch drauf eingehen, bei den anderen weiterfragen, weiterforschen. Als vor ein paar Jahren der Dichter Manfred Hausmann starb, vielleicht eher noch den Älteren unter Ihnen bekannt, da hieß es in der Tagesschau, ich habe mich sehr geärgert darüber, so schön wässrig in dem Nachruf, er wandte sich am Ende seines Lebens auch etwas religiöseren Themen zu. Das ist ein absoluter Quatsch. Der Manfred Hausmann hat eine handfeste Kehrtwendung erlebt, eine Bekehrung, eine Umkehr. Und er hat sogar dann Predikantenausbildung gemacht und ist als Prediger hervorgetreten, hat Predigtbücher veröffentlicht und so weiter und so weiter. Und ein Buch heißt Die Bibel in der Hand des Menschen. Darin schreibt er, ein schwarzer kleiner Negerjunge vom Kongo, der einer Bibellesung in seiner Muttersprache beiwohnte, der bat den Missionar, dass er ihm das Buch doch auch leiht, damit er es mit in sein Dschungeldorf nehmen kann und seinen Angehörigen daraus vorlesen kann. Als der Missionar ihn fragte, was ihm denn an diesem Buch so gefallen habe, antwortete dieser Junge: Es macht Löcher in mein Herz. So geht das Wort Gottes mit uns um. Es macht Löcher in mein Herz. Wir haben ja oft, wie gesagt, andersherum viele Löcher in die Bibel gemacht und am Schluss haben wir nur noch einen Steinbruch. Die Bibel möchte Löcher in unser Herz machen. Das heißt, bis ins Innerste uns bloßlegen und erforschen, erforsche du mich, Gott. Nicht ich ihn, erforsche du mich, Gott, erkenne, wie ich es meine, und prüfe du mich. Das fährt wie ein Schwert ins Herz. Wir Gebildeten, auch ich drücke es abendländisch aus, es trifft uns existenziell. Habe ich auch schon oft gesagt. Aber wie ich es nun auch sage, entweder wie dieser kleine Junge es sagt oder so, wichtig ist, dass es uns mitten in unser Leben hinein berührt. Es werden Löcher ins Herz gemacht, in der Mitte unseres Lebens. Nicht, um uns zu vernichten, das nicht. Aber um zu zeigen, dass es das Wort dessen Gottes ist, vor dessen Augen alles bloß und entdeckt ist, vor dem ich nichts zu verbergen brauche, weil ich sowieso nichts vor ihm verbergen kann. Nicht wahr, der Jona ist ja deswegen so eine humorige Person, weil er meint, er kann vor Gott weglaufen. Und ein Dichter hat dann gesagt, und Gott, der diesen Weg schon kannte, sah lächelnd zu, wie Jona rannte. Das ist einfach Unsinn. Ich möchte auch heute sagen, wie es bei mir war. Kräftig und schärfer. Und ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich war so 16, bei meinem eigenen Vater im Konfirmandenunterricht gegangen. Das konnte ja nicht so gut gehen. Habe mich auch gesperrt. Ich habe die Pubertät voll durchlebt, mit all dem Chaos und der inneren Zerrissenheit, die man in dieser Zeit erleben kann. Nicht wahr? Dieser seltsame Zustand, nicht mehr Kind, noch nicht erwachsen. Man weiß überhaupt nicht, wer man ist, was das Leben für einen Sinn hat. Und ich habe mich da in Freundschaften gestürzt, von denen ich erhoffte ein Stück Geborgenheit, so. Ein Freund hat mich damals sehr enttäuscht und eines Nachmittags wurde Jeremia 17 für mich lebendig und wirksam. Da las ich in Vers 5, ich weiß es noch heute, wie ich da saß, und heute noch ist in dieser Bibel dieser Vers dick angestrichen: Verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Der wird sein wie die Wüste, wird bleiben in der Dürre, in einem unfruchtbaren Land. Und so fühlte ich mich auch innerlich und habe gemerkt, das bin ja ich. Und dann ging es weiter. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und des Zuversicht des Herrn ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, wenn eine Hitze auch kommt, fürchtet er sich doch nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Das war ich nicht, aber das wollte ich gerne haben. Weiter, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Einen richtigen Schreck habe ich gekriegt, als ich merkte, richtig, mein Herz war ein trotziges und verzagtes Ding. Passt sehr gut auf die Pubertät. Rebellion, Auflehnung in jede Richtung, trotzig und gleichzeitig doch so verzagt und so ängstlich und so schüchtern und so menschenscheu. Gleichzeitig dieses Hin- und Hergerissensein, trotzig und verzagt, rebellisch und ängstlich. Gerade diese aggressiven Jugendlichen sind ja Menschen, die sich unbedingt nach jemand sehnen, der sie trotzdem hinter ihrer Maske, in ihrer Hilflosigkeit erkennt und sie annimmt. Es ist das Herz ein abgründiges Ding. Wer kann es ergründen? Ja, wer konnte auch meine Abgründe gründen, hineinloten, bis in diese Tiefen? Ich selber verstand mich ja selber nicht mehr. Und dann steht in Vers 10, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Ein Bild in der Bibel sehr oft für meine innersten Umtriebe, für das, was mich im Innersten bewegt und angeht, wo meine Schaltzentrale ist, für meine innersten, geheimsten Motive, etwas zu tun oder zu lassen oder zu wünschen, oder zu denken. Da hinein möchte Gottes Wort. Und es ist kein Zufall, dass das geschehen konnte in einer Zeit, in der ich am Ende war mit mir und in der ich mir Stille nahm, um hier wirken zu lassen. Es war ein sehr ruhiger Nachmittag, das weiß ich auch noch. Ja, dann habe ich die Bitte, die in Vers 14 steht, zu meiner Bitte gemacht. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Aber wer sich auf Gott verlässt, der wird heil. Und das, was wir eben im Hebräerbrief gehört haben über Gottes Wort, ist ja nicht, dass er uns vernichten möchte mit seinem Wort, sondern dass er uns durch und durch leuchten muss, damit eben, wie bei einem Arzt, die Krankenstellen erkannt werden, die falschen Motive verstanden werden und damit es dann in die richtige Richtung gehen kann. Jesus wird mit einem Wort wie ein Schwert am Schluss der Weltgeschichte auch richten. Jeder, der meint, er kann sich vor ihm verbergen, wird dann seine Röntgenaugen erleben, wird Augen wie Feuerflammen, heißt es, erleben, wird ein Wort erleben, das, wie es in der Offenbarung heißt, wie ein Schwert aus seinem Munde kommt. Deswegen brauchen wir jetzt die Erkenntnis, dass wir gar nicht entrinnen können, sondern wir sollen uns jetzt schon Gottes Wort stellen, uns durch und durch richten lassen von diesem Wort, dann muss es später nicht mit diesem großen Schreck passieren. Ich hätte gern noch was gesagt zu der Scheidung von Seele und Geist. Warum ausgerechnet Seele und Geist? Mach es aber mal anders wegen der Zeit. Ich empfehle ein Buch, das mir da geholfen hat in einer Richtung. Das Buch Biblische Menschenkunde von Schlatter. Jetzt muss ich regelrecht passen, wie der mit Vornamen heißt. Mal gucken, ob es noch aufgelegt ist. Der Mensch, eine Dreieinheit zwischen Geist, Seele und Leib. Es ist ja ein sehr feines Gebiet, das hier nochmal auftaucht. Scheidung von Seele und Geist. Für viele von uns ist das alles eins. Wir können höchstens unterscheiden zwischen Körper und Seele und zwischen Körper und Geist. Aber was ist nun eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Seele und Geist? Ich möchte nur einen Hinweis geben, den ich von Dietrich Bonhoeffer habe. Bonhoeffer sagt, dass geistliche Gemeinschaft allein in Jesus Christus begründet ist. Seelische Gemeinschaft, und vielleicht haben wir deswegen auch manche Probleme in unseren Gruppenkreisen, Gesprächskreisen, Hauskreisen, Jugendgruppen. Seelische Gemeinschaft ist was anderes. Das ist die Gemeinschaft, die ich mit den Menschen habe, die mein Typ sind, die denselben Geschmack haben wie ich, die dieselben Bücher mögen wie ich, dieselben Filme, dieselbe Musik. Geistliche Gemeinschaft ist nur begründet in Jesus Christus. Und wenn ich in einer christlichen Gemeinde die seelische Gemeinschaft durchsetzen will, mache ich mich unglücklich, zerstöre die Gruppen wahrscheinlich, weil ich mit meinem seelischen Wunsch nach Unmittelbarkeit, nach Einheit mit dem anderen, doch nur unmögliche Forderungen stelle. Während geistliche Gemeinschaft lässt den anderen, wie er ist, geht mit ihm im Glauben um, sieht in ihm den Bruder, die Schwester, und nur Jesus ist der, der uns verbindet, in unserer Mitte ist. Das hier nur eine Andeutung zum Weiterdenken in diese Richtung. Auch da müssen nochmal Motive geschieden werden, auch zu unserer Hilfe zwischen Seele und Geist. Warum werden so viele Erwartungen enttäuscht, auch in der christlichen Gemeinde? Christliche Gemeinde kann vielleicht auch das nicht ersetzen, was ich mir in meinem Traumbild von Gemeinschaft manchmal davon verspreche. Aber geistliche Gemeinschaft schafft Gott durch seinen Geist und Jesus als Mittler, auch zwischen mir und dem Bruder und der Schwester.